In Deutschland sterben jährlich etwa 860.000 Menschen, 28.000 allein in Schleswig-Holstein. Zwar steigt die Zahl derer, die sich um ihre Bestattung oder die ihrer Angehörigen bereits im Vorfeld informieren, die Regel ist es aber noch lange nicht. Die Themen Sterben und Tod sind für viele immer noch ein Tabu, bis sie mit dem Tod konfrontiert werden und das dann natürlich plötzlich und unerwartet. Und dann ist guter Rat oftmals teuer, denn verbunden mit dem Tod sind zahlreiche Formalitäten und Aufgaben, die zu erledigen kostet Geld, was manche Angehörigen auch schon mal finanziell überfordert.
Ja, guten Tag. Meine Eltern sind beide eingeschlafen. Es war eine Urnenbeisetzung, die sie finanziell im Rahmen gehalten hat, weil ich gleich gesagt habe, es muss nicht Luxus pur sein. Davon haben meine Eltern gar nichts. Sollte jemand keine Urnenbeisetzung machen wollen, dann ist man ja auf eine gewisse Sarggröße angewiesen. Aber auch da gibt es gravierende Unterschiede. Und ich finde, auch da sollte man sich auch nicht das Geld aus der Nase ziehen lassen, weil es kommen so viele andere Kosten noch auf einen zu, die man noch zahlen muss. Und das kann so ins Unermessliche gehen. Und darum sollte man wirklich sein Geld sinnvoll ausgeben.
Was muss ich an Formalitäten bei einem Todesfall beachten? Was kostet richtig Geld? Wo kann ich sparen? Die teuren Toten, unser Thema hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Zu Gast bei mir im Studio sind Hanna Doreen Jeske von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und der Obermeister der Bestatterinnung Franz Helmut Pohlmann. Natürlich können Sie sich an unserer Diskussion beteiligen. Wenn Sie eine Frage haben oder Ihre Erfahrungen schildern möchten, so schicken Sie uns eine E-Mail über das Formular auf ndr.de/sh oder rufen Sie uns an unter der kostenfreien Rufnummer 08000 96 66 66. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen einen informativen Abend. Sie hören zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Heute dreht sich alles, weil auch Totensonntag ist, alles um das Thema Bestattung und die Kosten. Gäste bei mir im Studio sind Hanna Doreen Jeske von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und der Obermeister der Bestatterinnung Franz Helmut Pohlmann. Herr Pohlmann, fangen wir mit Ihnen gleich einfach mal an. Ich habe ein Zitat gelesen heute noch in einer Zeitung, da steht drin, das heißt, die Beratung bei einem Bestatter ist eine Gratwanderung zwischen Pietät und Profit.
Nein, das kann man so nicht sagen. Die Beratung ist unheimlich wichtig. Warum? Man möchte die Wünsche, die die Familie individuell sicherlich vortragen wird, vertiefen und Wegbegleiter sein. Und aus dem Gespräch kann man alle anderen Wünsche erfüllen.
Ja, aber ich meine, Sie haben natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse als Unternehmen. Wie ist denn das dann so bei diesem Beratungsgespräch, gerade wenn die Leute emotional belastet sind, schiebt man nicht denen gerne nochmal irgendwas unter, wo man sagt, hier, das müsst ihr machen, um über ein schlechtes Gewissen hinwegzukommen?
Nein, das Runterschieben wäre falsch. Man muss immer so sehen, dass man wegbegleitend für die Familien da sein möchte und natürlich auch gerne weitere Personen in der Familie auch der einst bestatten darf. Wenn Ersteres, was Sie nannten, ausgenutzt wird, ist eines sicher, die Familie würde sich über den zweiten Sterbefall neu orientieren.
Frau Jeske von der Verbraucherzentrale, muss ich überhaupt einen Bestatter hinzuziehen, wenn jemand stirbt?
Ja, das ist ganz klar geregelt im Bestattungsgesetz, denn alleine kommt man als Verbliebener da nicht besonders weit.
Worauf sollte ich denn eigentlich achten, in jedem Fall achten, wenn ich dann damit konfrontiert werde, mit dem Tod eines Angehörigen, eines Freundes?
Wir raten den Hinterbliebenen immer dazu, stets mit Bedacht zu handeln, nicht voreilig zu handeln, sich auch gegebenenfalls mehrere Angebote einzuholen und nicht gleich den nächstbesten Bestatter hinzuzuziehen.
Also Angebote, rechtzeitiges Informieren, all das wollen wir heute besprechen in unserer Sendung zur Sache. Herr Pohlmann, wie finde ich denn das für meine Bedürfnisse richtige Bestattungsunternehmen? Nehmen wir an, ich habe mich nicht vorbereitet, nehme ich am Branchenbuch und ja, und dann?
Sicherlich, es kommt auf die örtliche Situation an. Bestatter werben im Grunde genommen im Telefonbuch, aber heute die Medientechnik ist so weit, dass man auch im Internet die Namen von Bestattungshäusern findet, Bestattungsunternehmen findet. Wir, der Berufsverband, haben auch Markenzeichenunternehmen aufgelistet, die dann auch einem Qualitätsmanagement freiwillig Folge geleistet sind. Und dann kann man sagen, das sind die Unternehmen, die wirklich alle Wünsche auch verstehen, umzusetzen, aber immer individuell, so wie die Familie es gerne möchte. Und dann können die Preise auch sehr weit auseinander klaffen, zum Beispiel wenn Sie mit einem Kleinwagen durch die Stadt fahren, oder Sie möchten doch gefahren werden mit einem großen Wagen, dann merken Sie auch, dass mitunter doch die Preisunterschiede relativ hoch sind.
Ja, Sterben und Tod für immer noch ein Tabuthema, aber wir haben das jetzt schon in der ersten Runde gemerkt, es gibt eben viele Fragen und es gibt auch vieles, was die Kosten angeht. Das ist unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute zum Thema die teuren Toten. Jeden von uns ereilt der Tod und dennoch kommt er meist überraschend. Und vor allem Angehörige, für die bedeutet das, sie müssen auch zahlreiche Formalitäten beachten. Frau Jeske von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, welche Formalitäten sind denn sofort zu beachten?
Ja, es muss sofort ein Totenschein ausgestellt werden. Das macht in der Regel der Hausarzt, der dann eben bescheinigt, dass der Verstorbene tatsächlich tot ist. Des Weiteren wird der Totenschein auch benötigt, um die Sterbeurkunde zu erhalten. Dafür braucht man dann aber auch noch den Personalausweis und die Geburtsurkunde, gegebenenfalls die Heiratsurkunde oder auch das Scheidungsurteil bei Geschiedenen. Bei Verwitweten wird dann eben auch noch der Personalausweis des Verstorbenen benötigt oder eben die Sterbeurkunde des verstorbenen Ehegatten.
Herr Pohlmann von der Bestatterinnung, gibt es da irgend noch was darüber hinaus, wo Sie merken, auch im Alltag, das haben die Leute gar nicht, aber müssten sie eigentlich haben?
Anzuempfehlen ist, dass man in der Tat zu Lebzeiten sich eine Dokumentenmappe bereitlegt, das, was wir eben schon an Urkunden gehört haben, bitte vertiefen, Sozialversicherungskarte der Krankenkasse, Rentenmitteilungen, Pensionsmitteilungen, weil damit ja auch wieder eine Hinterbliebenenversorgung für den überlebenden Ehepartner im Raume steht. Und wenn alles geebnet ist, man kann es sofort abrufen, umso leichter fällt die Abwicklung.
Andersrum gefragt, wenn irgendwelche Sachen fehlen, gibt's Probleme?
Ja, man kann dann die amtliche Hilfe, die genannten Urkunden, die nicht da sind, kann man dann amtlich erst erarbeiten, das heißt in Auftrag geben beim zuständigen Standesamt, eine Neuausstellung der Eheurkunde, der Geburtsurkunde oder auch der Sterbeurkunde des vorverstorbenen Ehepartners, ist dann ein bisschen aufwendiger. Schön ist, wenn alles zusammenliegt.
Frau Jeske, Herr Pohlmann sagt das, wenn alles da ist, ist das soweit in Ordnung. Er bezieht sich aber auch auf Ehepartner. Wie sieht's denn aus bei Geschiedenen? Was müssten die beispielsweise beachten? Sie sagten eben schon Stichwort Scheidungsurteil. Beziehungsweise was ist mit gleichgeschlechtlichen Paaren? Gibt's da besondere Hürden oder Regelungen?
Genau, also bei Geschiedenen muss eben neben dem Personalausweis auch die Heiratsurkunde vorliegen und der Personalausweis des Verstorbenen und eben das Scheidungsurteil. Bei gleichgeschlechtlichen Partnern muss dann eben auch ein entsprechender Nachweis vorhanden sein.
Das heißt also, alles, was man zu Lebzeiten zusammenträgt, sollte man in irgendeinem Ordner gesondert aufheben. Das wäre das Leichteste, sodass man für den Fall der Fälle dann auch wirklich alles hätte.
Richtig.
In der 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute das Thema die teuren Toten. Was kommt auf uns zu? Was kommt auf Angehörige zu, wenn plötzlich ein Freund, ein Angehöriger verstirbt? Sterben und Tod für viele immer noch ein Tabuthema, mit dem man sich nicht so gerne beschäftigen möchte. Wenn man sich jedoch rechtzeitig damit befasst, kann das organisatorisch sehr hilfreich sein. Da haben wir eben drüber gesprochen, wenn die Papiere alle schon zusammen sind. Und man kann gegebenenfalls auch eine Menge Geld sparen. Frau Jeske von der Verbraucherzentrale, muss auch ein Beerdigungsunternehmen überhaupt einen Kostenvoranschlag machen?
Ja, es ist ja so, dass ein Bestattungsvertrag ein gemischter Vertrag ist, rein rechtlich gesehen. Es handelt sich um eine Dienstleistung mit werkvertraglichen Elementen. So kann man eben auch einen Kostenvoranschlag vorher einholen. Zu beachten ist nur, dass Kostenvoranschläge grundsätzlich nicht verbindlich sind. Also es Preissteigerungen von 10-15% sind durchaus zulässig, und das muss eben beachtet werden.
Aber die Deckelung ist ja grundsätzlich drin, wie bei allen anderen Kostenvoranschlägen, auch in Werkstätten und Malermeister und da ist kein großer Unterschied.
Genau, genau. Es ist mit anderen Verträgen durchaus vergleichbar.
Herr Pohlmann, welche Möglichkeiten gibt es denn dann sonst noch, die Kostenvoranschläge mal rein praktisch mit anderen zu vergleichen? Ich bin nicht vorbereitet, ich habe plötzlich einen Todesfall. Rufe ich jetzt drei Bestatter an und sage, kommen Sie mal bitte vorbei?
Ich denke, es ist eine Frage des Vertrauens. Die Familie dürfte schon mal aus früheren Zeiten eventuell mit einem Bestattungshaus konfrontiert geworden oder worden sein. Wenn jetzt akut, wie Sie es anmoderiert haben, ein Sterbefall eintritt, ist sicherlich erstmal, wer hilft mir? Ist der Sterbefall im Hause eingetreten? Wir haben gehört, dann ist natürlich die Arztbescheinigung das A und O, um vielleicht den Verstorbenen zu übernehmen und erstmal zu überführen. Das Gespräch über Art und Umfang der Bestattung nimmt nämlich viel Zeit in Anspruch.
Herr Hohmann, lassen Sie mich nochmal dazwischen fragen. Ja. Genau diese Stelle, ich frage nochmal, ich habe vielleicht gehört von einem Bestattungsunternehmen, das ich auch in die engere Wahl ziehe. Kann ich trotzdem in dem Moment sagen, ich versuche auch telefonisch oder wie auch immer noch zwei Kostenvoranschläge zumindest einzuholen?
Selbstverständlich ist das gute Recht da bei der Familie. Nur wenn eine Familie schon gleich sagen kann, was sie alles möchte, kann man am Telefon jede Preisleistung schon am Telefon benennen.
Okay, das heißt also, man muss konkret, wenn ich die konkreten Fragen habe, kann ich das auch konkret beantworten und ansonsten wird es tatsächlich erstmal objektiv schwierig.
Dann wird es schwierig, weil der Umfang, wie es gewünscht wird, einfach noch nicht feststeht.
So, und dann haben wir auch eine Hörerin, die uns in Sachen Kosten anruft. Die hat auch, was Bestattungsunternehmen angeht, doch ein größeres Problem.
Grischard, ja, folgende Frage. Wir haben Probleme. Die Lebensgefährtin meines Onkels, die keine rechte Pflichten hat, hat ein Beerdigungsinstitut beauftragt, den Toten abzuholen, hat uns danach erst informiert. Wir hatten dann ein anderes Unternehmen beauftragt und nun will das erste Unternehmen uns sozusagen die Kosten noch für diese Überführung und Einlagerung in Rechnung stellen und macht jetzt auch mittels Rechtsanwalt Druck. Und da wollten wir ganz gerne mal die Rechtsmeinung sozusagen zu wissen.
Frau Jeske von der Verbraucherzentrale.
Ich muss jetzt einmal noch mal kurz nachhaken. Ich habe das jetzt richtig verstanden, dass die Nichtberechtigte bereits einen Bestatter beauftragt hat.
Richtig.
Naja, es ist so, dass grundsätzlich die Verträge verbindlich sind und derjenige, der eben einen Vertrag schließt, der hat sich daran zu halten. Das ist jetzt meines Erachtens unabhängig davon, wer bestattungspflichtig ist. Aber Herr Pohlmann kann mir da sicherlich zur Seite stehen.
Herr Pohlmann. Das will ich auch gerne vertiefen. Hier ist es so, dass die Lebensgefährtin unlauter einen Auftrag erteilt hat, denn das Gesetz regelt ganz klar, das sind die Ehehelfen, das sind die Kinder, erst dann kommt die Linie 2. Aber man muss die Situation natürlich erkennen. Ist der Sterbefall im Hause, dann ist es ganz legitim, dass die Lebensgefährtin erstmal sagt, hier muss geholfen werden.
Aber erstmal Vertrag ist Vertrag. Das heißt, im Zweifel habe ich zwei Verträge und man müsste sich ganz normal klären, wer welchen Vertrag erfüllen muss. Herr Pohlmann.
Ja, hier kann ich ganz kurz darauf antworten. Beides sind selbstständige Verträge. Der Auftraggeber haftet für die Kosten. Vorweggenommen ist nachher, dass sämtliche Bestattungskosten beim Erben anzusiedeln sind. Somit auch die Erstversorgung, wenn die Lebensgefährtin hier vorgeprescht ist.
In zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord dreht sich heute am Toten Sonntag alles um das Thema Bestattung und die Kosten darum. Gäste bei mir im Studio sind Hanna Doreen Jeske von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und der Obermeister der Bestatterinnung Franz Helmut Pohlmann. Natürlich können Sie sich an unserer Diskussion beteiligen. Wenn Sie eine Frage haben oder Ihre Erfahrungen schildern möchten, so schicken Sie uns eine E-Mail über das Formular auf ndr.de/sh oder rufen Sie uns an unter der kostenfreien Rufnummer 08000 96 66 66. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen einen guten Abend. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache zum Thema die teuren Toten. Wir haben eben darüber gesprochen, über den Anruf von Frau Grischard, die wissen wollte, wie ist das denn, wenn jetzt ein Bestatter zweimal von unterschiedlichen Personen beauftragt wurden, wie kann man das lösen, wie ist die vertragliche Situation da? Herr Pohlmann.
Hier habe ich eben schon angemerkt, wenn auch hier die Verlobte oder eine Lebensgefährtin zunächst zum Handeln aufgerufen hat, muss man die Situation erkennen. Denn wenn im Hause jemand stirbt, ist ja zunächst die sorgfältige Übernahme und Aufbewahrung von Bedeutung. Erst wenn im Klinikum der Todesfall eintritt, hat man mehr Stunden Zeit, um dann mit der Familie das Gespräch zu suchen. Und das kann natürlich auch in einem Seniorenpflegeheim sein, wo auch von dort aus immer die Nähe möglichst zeitnah die Übernahme zu veranlassen. Daher muss man jetzt immer die örtliche Struktur erkennen.
Aber lassen wir nochmal diesen konkreten Fall durchspielen. Also es gibt offenbar zwei Aufträge, die Verwandten, die legitimiert waren, haben einen Bestatter beauftragt und die Lebensgefährtin, Klammer auf, die vermutlich nicht legitimiert war, hat auch ein Beerdigungsunternehmen beauftragt. Das heißt, beide Verträge müssen aber erfüllt werden. Frau Jeske?
Ja, das ist richtig. Grundsätzlich besteht die Vertragsbindung hier bei beiden Verträgen. Vertrag ist Vertrag, sagt man ja immer. Und das ist auch so, die sind eben verbindlich. Eventuell kann man dann mit dem jeweiligen Bestattungsunternehmen reden und kommt vielleicht aufs Kulanz da wieder heraus, aber grundsätzlich sind die Verträge bindend.
Also zwei Bestatter braucht man ja nicht, also müsste man schon irgendwie eine Lösung finden, dass der eine sagt, okay, den bisherigen Aufwand, den müsst ihr bezahlen und ich bin dann raus.
Richtig,
also das
genau.
Wäre eine praktische Lösung. Ja, bleiben wir mal bei den Kosten oder überhaupt, wie sich die zusammensetzen. Ja, aus welchen Kosten setzt sich denn tatsächlich so eine Bestattung zusammen?
Ja, also da kommen einige Kostenpunkte zusammen. Es gibt eben die Kosten für den Bestattungsunternehmer, dann eben die kommunalen Abgaben, Kosten für Grabpflege und nicht zu vernachlässigen sind eben auch die sogenannten schleichenden Kosten, also die Kosten für Trauerkleidung, Anzeigen, Totenbriefe, Blumen, das alles muss berücksichtigt werden.
Herr Pohlmann, was kostet eigentlich, ich weiß, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich heute sage, so eine Standard-Durchschnittsbeerdigung, mit wie viel muss ich mindestens rechnen?
Häufig ist die Frage so, dass Eheleute für die eigene Bestattung vorsorgen wollen. Dann empfehle ich immer 10.000 Euro bereitzuhalten.
Also schon ein Batzen.
Das ist ein Batzen. Sie haben aber eine Grabstelle, die etwa die Hälfte der Kosten ausmacht. Und Sie haben damit zwei Bestattungen, nicht für eine. Sie können auch sagen, pro Bestattung 5.000 sollte man zurücklegen. Wobei wieder 50% etwa hoheitliche Gebühren sind. Und das andere sind die Kosten, Trägerblumen, Anzeige, ein Beisammensein. Sein, wie man es möchte, individuell natürlich auch bei der Wahl des Sarges, ob mit Aufbahrung, ob Abschiedsstunden gewünscht werden, individuell eine musikalische Umrahmung, ein Mosaikstein ja, zum anderen plant man.
Nun habe ich mal selber den Versuch gemacht und habe verschiedene Kostenvoranschläge reingeholt für dieselben Dienstleistungen, für denselben Friedhof und für dieselben Leistungen bis hin zum Sarg. Bei drei Unternehmen variieren die in der Endsumme um 2.800 Euro zwischen dem teuersten und dem preiswertesten. Woran kann das liegen, dass die so extrem unterschiedlich sind?
Zunächst einmal ist es ungewöhnlich, wenn Sie aber sagen, die gleichen Voraussetzungen waren hier, dann muss man sagen, jedes Bestattungshaus hat eine eigene Kalkulation. Nehmen wir das bitte mal wie folgt, wenn es Bestattungshäuser sind mit sehr vielen Mitarbeitern, ist hier natürlich eine andere Kalkulation anzutreffen, als wenn es ein Familienbetrieb ist, wo eine Person vielleicht noch mit einer Aushilfskraft diesen Betrieb führt. Und schon sind sehr gravierende Unterschiede im Lohnsektor. Aber wie es zu diesem Punkt, wie Sie sagen, mit 2.800 Euro Unterschied, das müsste man im Detail aufbereiten. Und da empfehle ich, bitte nachfragen, einzelne Positionen gerne zu Geld rechnen lassen.
Sind wir gerade bei den Positionen. Da schreibt uns unser Hörer Jovana aus Scharbeutz, gerade Einzelpositionen auch zu hinterfragen, sowohl beim Kostenvoranschlag als auch bei der Rechnung. Herr Warner schreibt, es gibt bei ihm in der Rechnung eine Einzelposition nach einem Todesfall. Und zwar geht es um die Überführung eines Sarges zum Krematorium und dann der Urne zum Friedhof, zum Beisetzungsort. Beide Entfernungen waren 6 Kilometer. Die Rechnung sind 500 Euro. Ist ja ein bisschen happig.
Ist nicht die Grundvoraussetzung. 500 Euro scheint mir erhöht, wenn es die 6 Kilometer sind, die Sie eben ansprechen. Man müsste hier differenzieren, welche Kosten in diesen 500 Euro enthalten sind. Mit Trägergebühren, ohne Trägergebühren ist die Leistung der Urnenbeisetzung vielleicht schon integriert. Das bitte nochmal herausfiltern.
Also dann konkret gucken, was verbirgt sich hinter diesem Posten. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache heute um die teuren Toten. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Ja, wir haben schon viel darüber gesprochen, wie teuer Bestattungen werden können und was da alles anfällt. Da gibt es nämlich eine ganze Vielzahl von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Tod eines Angehörigen vergeben werden können. Wenn ich mich, Herr Pohlmann, für einen Bestatter entschieden habe, wie läuft denn dann eigentlich so ein Beratungsgespräch ab?
Das Beratungsgespräch läuft eigentlich komplett wie folgt ab, dass man zunächst die persönlichen Dokumente, die wir eingangs mal erwähnt haben, abfragt, für das Standesamt verschiedene Fragen, die vertiefend noch zu erfüllen sind, denn eine Sterbefallbeurkundung ist die Grundlage aller Schritte. Dann wird sicherlich ausgelotet, möchte man eine Erdbestattung auf einem Friedhof mit einem vorhandenen Familiengrab, möchte man vielleicht heute eine Urnenbestattung, wo auch schon mal Trauerkultur im Wandel der Zeit, heute andere Formen, Urnenbeisetzungsformen gewählt werden. Dann wird natürlich gefragt mit einer Abschiedsstunde, dass man den Verstorbenen nochmal aufbahrt, mit einer Trauerfeier im Familienkreis, mit der Öffentlichkeit, mit einer Traueranzeige, mit Trauerbriefen. Dieses muss natürlich individuell entwickelt werden, die Textgestaltung, die Trauerfloristik.
Sagen Sie mal, diese ganzen Geschichten, die Sie da machen, dieses Beratungsgespräch, wird das pauschal abgerechnet oder kann ich auch da auch diese einzelnen Dienstleistungen erkennen?
Wird pauschal abgerechnet in der Regel.
Mhm. Und ich kann aber auch einzelne, Frau Jeske, einzelne Dienstleistungen möglicherweise daraus nehmen. Wo empfiehlt es sich denn, eine Dienstleistung nicht in Anspruch zu nehmen, gerade was die, die Verwaltungsaufgaben angeht?
Mhm. Also so pauschal kann man das eigentlich nicht sagen. Das kommt ja auch immer darauf an, wie betroffen die Hinterbliebenen sind, wie viel Kraft noch vorhanden ist. Man kann jegliche Leistung selbst übernehmen. Man kann die den Blumenschmuck beispielsweise selbst übernehmen oder auch die Traueranzeigen oder eben auch die Beantragung der erforderlichen Dokumente. Das kann man je nach Kraft und Möglichkeit selbst übernehmen.
Frau Jeske, was ist denn eigentlich so mit Kündigungen? Herr Pohlmann, geht auch an Sie die Frage. Was ist mit Kündigungen von Vereinsmitgliedschaften, Lastschriften, Verträgen? Kann ein Institut das übernehmen oder müssen das die Angehörigen machen?
Nein, kann ein Institut unternehmen. Es ist immer so, überall, wo die verstorbene Person registriert oder erfasst ist, muss eine Mitteilung hin, dass der Tod eingetreten ist. Das können Mitgliedschaften sein in Sportvereinen, das können Mitgliedschaften sein auch im Zeitungsbezug. Natürlich alles, was Renten sind, was Zusatzversorgung sind, das ist dann die rechtlich formale Seite, wo eine Meldepflicht besteht. Und ganz neu muss man auch mal darüber sagen, im Wege der Datentechnik, dass man ja auch einen elektronischen Nachlass zu regeln hat.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Digitaler Nachlass, Frau Jeske. Ich versuche das nochmal zu erklären. Wir hinterlassen überall Spuren im Netz, ob wir in einem sozialen Netzwerk sind oder eben auch nicht oder sonst irgendwie aktiv waren. Irgendwie findet sich alles im Netz wieder. Und im Prinzip ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wie kann ich das regeln, dass mein digitaler Nachlass da vernünftig gehandelt wird?
Richtig, das ist das Problem des heutigen Zeitalters von Facebook und Co., dass wir eben einen ganz erheblichen digitalen Nachlass hinterlassen. Im Vorfeld kann man eben dafür sorgen, dass Passwörter aufgefunden werden, nachdem der Tod eingetreten ist, sodass dann eben die Erben entsprechend handeln können und die Anbieter kontaktieren können. Dazu gibt es auch eine Homepage von dem Bundesverband der Verbraucherzentrale, surferhabenrechte.de. Da finden sich viele weitergehende Informationen zu speziell diesem Thema.
Okay, und ich glaube, diese Beratungsseite, diese Internetseite, die werden wir auch hinterher auch bei uns auf die Homepage stellen, sodass man da den Link findet, richtig, um da hinzukommen. Bleiben wir nochmal einmal beim Geld. Auch diese ganzen Dienstleistungen, die kosten eben so einiges. Und Herr Pohlmann, Sie haben schon gesagt, so unter 5.000 pro Nase ist schon kaum etwas drin. Wer zahlt denn?
Ja, kaum etwas drin, kann man nicht sagen. Wenn Sie sagen, ich verzichte auf alles, ich möchte wirklich ganz in der Stille, ohne Blumenschmuck, ohne Anzeige, auch eine andere Grabstelle, können Sie heute für 2.000 Euro bestattet werden. Das ist natürlich etwas anderes, wenn Sie individuelle Wünsche mit den Familien klären. Und ich empfehle eigentlich immer die Vorsorge, denn zu Lebzeiten, wer kann besser Auskunft geben, wie man selbst, wie man auch gerne eine Bestattung hätte. Und in der Familie soll es tunlichst besprochen sein. Die Eltern sollen die Kinder mit einberaumen. Selbst wenn die Kinder mal sagen, Mutti, davon wollen wir nichts hören, das machen wir schon, wenn es mal soweit ist. Denn auch hier sind mitunter andere Auffassungen heute in der Trauerkultur.
Frau Jeske, zu Ihnen auch noch die ähnliche Frage, eigentlich auch nochmal, wer muss eigentlich zahlen? Wir nehmen mal Folgendes, es ist auch verfügt, in irgendeiner Form verfügt, wie der Betroffene oder der Verstorbene bestattet werden muss oder möchte. Und die Angehörigen sind dann da und sagen, nee, das kommt gar nicht in die Tüte, das ist mir viel zu teuer.
Also das ist ganz klar geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. Da steht ganz eindeutig drin, die Erben sind kostentragungspflichtig. Wenn nun die Erbschaft ausgeschlagen wird, dann ist das ein großer Rechtsirrtum, dass dann die Angehörigen nicht mehr zahlen müssen. Das ist nämlich nicht so, denn dann kommt das Unterhaltsrecht zum Greifen und das besagt eben, dass auch dann die nächsten Angehörigen zu zahlen haben. Erst wenn eben keine Erben mehr da sind oder keine nächsten Angehörigen oder keine Verwandten, dann gibt es möglicherweise noch die Sozialbestattung, die dann vom Sozialamt übernommen wird.
Lass mich nochmal fragen, trotzdem, wenn die Angehörigen sagen, uns ist der Wunsch des Verstorbenen schlichtweg zu teuer. Gibt es da eine rechtliche Bindung? Muss ich den Wunsch trotzdem erfüllen oder kann ich sagen, nö, kann ich nicht bezahlen?
Ja, das ist auch geregelt im Bestattungsgesetz und zwar ist der Wunsch des Verstorbenen maßgeblich, sofern eben keine anderen Rechtsvorschriften dem entgegenstehen.
Also im Prinzip müssten die Angehörigen das dann machen. Das heißt also, sie müssten im Zweifel dann die Erbschaft ausschlagen, weil bleibt ja keine andere Möglichkeit, wenn sie sagen...
Ja, aber dann sind wir wieder bei dem Problem, dass auch trotz ausgeschlagener Erbschaft dann eben die Unterhaltspflicht greift und die nächsten Angehörigen, was ja in der Regel die Erben sind, dann trotzdem eben diese Kosten zu tragen haben.
Das heißt tatsächlich, ich kann auch unter Verwandten in eine Kostenfalle reintappen, Herr Pohlmann, die ich eigentlich gar nicht, also sehenden Auges, die ich nicht verhindern kann.
Es ist richtig, hier muss man unterscheiden, Vermächtnisse der verstorbenen Personen und wie stehe ich natürlich zu dieser verstorbenen Person. Und Verträge, die geschlossen sind, können von hier Erben nicht gewandelt werden. Das ist dann eine irrige Annahme. Natürlich muss man Folgendes sagen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sich mal ändern innerhalb von 1, 2, 10 Jahren. Und daher wäre das immer wichtig, dass dann auch die bestehenden Vorsorgeverträge angepasst werden von den Vorsorgenehmern. Die Kinder, ich darf mal auf Kinder, es können genauso gut Geschwister sein, können nicht nur Neffen sein, die werden immer sagen, bitteschön, wir sind nicht Auftraggeber gewesen, das ist dann die verstorbene Person selbst gewesen. Da gibt es sehr große Unterschiede, das alles auszuführen würde jetzt zu lang führen.
Okay, vielen Dank. An dieser Stelle nach den Nachrichten geht's weiter mit unserem Thema die teuren Toten. Alles, was Sie wissen sollten, wissen müssten und beachten sollten, wenn jemand verstirbt. Das heute alles unser Thema in Zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Der Tod und vieles, was damit zusammenhängt, ist immer noch ein Tabu für viele, bis sie plötzlich und unerwartet damit konfrontiert werden. Verbunden mit dem Lebensende sind zahlreiche Formalitäten und Aufgaben. Die zu erledigen kostet Geld, was manche Angehörigen auch schon mal finanziell überfordert. Die teuren Toten, unser Thema heute hier in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Zu Gast bei mir im Studio sind weiterhin Hanna-Doreen Jeske von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und der Obermeister der Bestatterinnung Franz Helmut. Helmut Pohlmann. Ich bin Michael Frimte und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. NDR1 Welle Nord mit der Sendung Zur Sache. Heute zum Thema die teuren Toten, die Bestattungen und die Kosten. Und uns hat eine Mail erreicht von Reimer Lützen aus Brunsbüttel. Herr Lützen sagt, er hätte das so verstanden, dass auch bei Geschiedenen der Ex-Partner in die Abwicklung und die möglicherweise auch die Kosten des Sterbefalles mit dem des Ex-Partners einbezogen werden kann. Seine Frage ist das der Fall? Muss auch der Ex-Partner sich irgendwie beteiligen, selbst wenn es keine Beziehungen zwischen den beiden mehr gibt? Herr Pohlmann.
Nein, das ist nicht der Fall. Dann hat der Hörer vielleicht das etwas falsch aufgenommen. Mit der Eheaufhebung ist auch dieser geschiedene Ehepartner draußen vor. Es kann natürlich dann eine Konstruktion sein, wenn da minderjährige Kinder sind, wo dieser geschiedene Teil selbstverständlich das Sorgerecht eines minderjährigen Kindes hat. Und dann wird dieser geschiedene Partner das Sorgerecht des Kindes wahrnehmen und ist dann noch wieder mit eingebunden.
Frau Jeske, wir haben noch eine weitere Mail, und zwar von Siglinde Mix. Sie schreibt oder ist gestolpert bei uns über den Begriff, dass ein Bestatter zeitnah informiert werden muss. Ihrer Erfahrung nach kann man sich alle Zeit nehmen, die man braucht, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Gibt es da irgendwelche Fristen?
Ja, und zwar ist das Ländersache. In unserem Bestattungsgesetz in Schleswig-Holstein beträgt die Frist 36 Stunden, innerhalb derer ein Bestattungsunternehmen informiert werden muss über den Todeseintritt des Verstorbenen.
Das heißt also, da muss ich auch sehen, also dann muss wirklich der Angehörige oder der Verstorbene zu Hause auch weg sein. Das heißt, ob er denn noch aufgebahrt wird, öffentlich, also offen aufgebahrt wird und so, ist eine andere Frage, aber erstmal 36 Stunden und dann ist zu Hause in der eigenen Wohnung Schluss. Gut, dann lassen wir mal auf verschiedene Bestattungsarten kommen. Wir haben das eine oder andere schon angesprochen. Die Kremierung haben wir. Wir haben Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung, Friedwald heißt es manchmal, Begräbniswald, Ruhewald, das andere Mal. Welche Möglichkeiten gibt's noch, Frau Jeske?
Ja, hier in Schleswig-Holstein sind die Möglichkeiten relativ begrenzt oder in Deutschland generell. Es gibt aber noch viele kuriose Möglichkeiten. Es gibt die Weltraumbestattung, die Diamantbestattung, bei der die Asche zu einem Diamanten gepresst wird. Es gibt auch die Plastination, bei der dann eben auf eine Beisetzung verzichtet wird und der Körper ausgestellt wird. Es gibt die Körperspende oder auch die Organspende. Es gibt sogar die sogenannte Kryonik. Das ist ein sogenannter künstlicher Winterschlaf, bei dem eben bei minus 196 Grad Flüssigstickstoff der Körper eingebettet wird. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber hier in Schleswig-Holstein sind die Möglichkeiten eben begrenzt.
Herr Bohlmann von der Bestatterinnung, was bedeuten denn diese unterschiedlichen Bestattungsarten für die Kosten?
Hier kann man sagen, deckungsgleich nahezu. Nur die Friedhofsfrage ist eine entscheidende. Wenn ich nun eine Urnenbeisetzung nehme und möchte diese in einer Gemeinschaftsgrabanlage fahren, kann ich in der Tat Kosten sparen. Aber Sie müssen sich so vorstellen, eine Kremation selbst, die Überführung zum Krematorium, das sind die Kosten, die man sonst bei einer Erdbestattung für Träger und vielleicht qualitätsmäßig einen besseren Sarg wählt. Das, was dann heute die Form von Urnenbeisetzung sind, das ist natürlich die Asche. Wir haben die Feuerbestattung und auch die Sargbestattung. Und die Aschenform, Sie sprachen von einer Seebestattung, das ist Form einer Aschenbeisetzung.
Nun sagt das Bestattungsrecht ja in Schleswig-Holstein, ich darf nur auf Friedhöfen beerdigen. Wieso ist denn jetzt auf einmal ein Friedwald, beziehungsweise also ein Ruheforst, beziehungsweise das Meer ein Friedhof?
Stimmt, hier ist eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden, dass beim Friedwald, beim Ruheforst, das sind jetzt auch anerkannte Friedhöfe. Andere örtliche Friedhofsträger gehen auch mal dazu bei, diesem Wunsch nachzukommen, dass man sagt, ich möchte baumnah, welchen Baum ich mir aussuche, ob nun Eiche, Birke, Linde, dass man dann in Form eines waldähnlichen Geländes beisetzt. Alle Wünsche sind erfüllbar. Es muss nur Status Friedhof erteilt worden sein. Auf Antrag möglich.
Herr Pohlmann, ganz kurz mal, wie hat sich eigentlich Beerdigungskultur bei uns im Land verändert? Also ich kann mich daran erinnern, noch als ich deutlich jünger war, war auch die Verbrennung kaum noch ein Thema. Inzwischen lassen sich mehr Leute verbrennen als erdbestatten.
Ja, vielleicht in kurzen Sätzen. Früher gab es eigentlich nur die Sargbestattung. Es sind Feuerbestattungen hier im Land Schleswig-Holstein gewesen von 5-10%. Eine Ausnahme bildete immer die Stadt Flensburg, die Stadt Kiel und auch die Stadt Lübeck, nämlich die Orte, wo Krematorien vorgehalten worden sind. Mittlerweile muss man auch sagen, früher war der Verstorbene 3-4 Tage zu Hause, da die Friedhofsträger gar keine Aufbewahrungsräume hatten. Und von zu Hause ging ein Trauerkondukt Richtung Friedhof. Das hat sich natürlich alles geändert. Früher gab es auch die Großfamilie, 3 Generationen unter einem Dach. dementsprechend auch Raum auf dem Friedhof, 6 Plätze, 12 Plätze und mehr. Das ist heute nicht mehr. Die Kinder sind heute...
Es wird auch kein großes Aufhebens mehr um eine Grabstelle mehr gemacht.
Nein,
muss man auch mal so sagen.
Muss man sagen. Und heute reicht es im Grunde genommen auch für eine Ehegemeinschaft immer nur maximal 2 Plätze, wenn dann die Erdbestattung gewünscht wird. Mittlerweile sind wir aber bei 70% Feuerbestattung.
NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache, heute zum Thema die teuren Toten. Es gibt unterschiedliche Beisetzungsarten hierzulande, darüber haben wir eben schon gesprochen, und die Kosten sind aber gar nicht mal so unterschiedlich, sie unterscheiden sich eigentlich nur marginal. In Bremen, aber nicht nur dort, sondern auch in anderen EU-Staaten darf Asche beispielsweise von Verstorbenen privat beigesetzt werden. Dies hat teilweise bereits zu einem wahren Krematorium-Tourismus geführt. Wie sehen denn die Bestattungsgesetze in der EU aus? Tim Radke hat einmal nachgefragt.
In vielen Ländern Europas sind die gesetzlichen Vorgaben deutlich liberaler als in Deutschland. So kann unter anderem in Dänemark, den Niederlanden, Frankreich oder der Schweiz eine sogenannte Ballonbestattung durchgeführt werden. Dabei wird ein besonderer Ballon mit der Asche und Helium gefüllt. Der Ballon steigt in einem dafür ausgewiesenen Gebiet bis zu 20 Kilometer in die Höhe und öffnet sich dann. Es gibt für die Hinterbliebenen auch die Möglichkeit, mit einem Fesselballon aufzusteigen und an der Zeremonie direkt in luftiger Höhe teilzunehmen. In den Niederlanden kann ein Teil der Asche auch in Schmuckstücken in einem Ring, einem Armband oder einem Medaillon eingearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit, ein Erinnerungsbaum. Hier wird der Baum auf der Asche der Verstorbenen gezüchtet. In den Schweizer Alpen sind auch sogenannte Felsbestattungen erlaubt. Die Asche kann in einem extra dafür ausgewiesenen Gebiet an einem Felsen verstreut werden. Außerdem möglich sind Fluss-, See- oder sogar Gletscherbestattungen. In vielen Ländern, wie beispielsweise Dänemark oder den Niederlanden, gilt dabei, die Asche der Verstorbenen wird erst nach einem Monat den Hinterbliebenen übergeben. Damit sollen voreilige Entscheidungen vermieden werden. Viele Bestattungsunternehmen bei uns im Land bieten mittlerweile die Überführung der Leiche oder der Asche der Verstorbenen ins Ausland an.
Herr Pohlmann von der Bestatterinnung, Tim Radke hat gerade darüber berichtet, es gibt tatsächlich Leute, die gerne ins Ausland gehen, weil da die nicht so restriktiv sind, die Gesetze. Ist das ein Thema für Sie als Bestatter?
Nein, eigentlich nicht. Einzelwünsche sind in der Tat, die auch im Alltag anzutreffen sind, aber man kann das pauschal mit 0,01 vielleicht in Prozenten ausdrücken. Es wird immer individuell etwas bleiben. Man hat mal etwas gelesen, man hat mal sich damit beschäftigt, aber nicht der große Boom, um es so einmal auszudrücken.
Warum tut man vielleicht, Frau Jeske, warum tun sich die Deutschen und insbesondere auch die Schleswig-Holsteiner so schwer zu erlauben, dass die Asche auf dem eigenen Grundstück beigesetzt wird?
Ach, ich glaube, die Hinterbliebenen tun sich damit gar nicht so schwer, aber es ist hier einfach nicht zulässig. Das sieht in Bremen zum Beispiel ganz anders aus. Da sieht das Landesgesetz das mittlerweile vor, dass eben auch die Luftbestattung zulässig ist.
Herr Pohlmann,
ja. Zu Bremen möchte ich vielleicht ergänzen, hier muss man das Gesetz bitte so lesen, es muss eine handgeschriebene Verfügung des Verstorbenen vorliegen und es geht nur, wenn er Bremer Bürger ist. Wir können also nun nicht von einem anderen Bundesland die Überführung zum Bremer Krematorium machen und sagen, so nun möchten wir die Asche wieder mitbekommen. Das geht nicht.
Aber das ginge beispielsweise in Österreich oder den Niederlanden, dass ich da dort kremiere und hole mir dann das Behältnis mit der Asche.
Theoretisch haben Sie recht, in anderen Ländern Europas ist es möglich. Wir hörten eben von der 4-Wochen-Frist, um keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Kann man einen Antrag stellen, wo man sagt, ich habe es mir wieder überlegt, ich möchte doch heimatnah die Asche wieder aufbewahren.
So, und wir haben eine weitere Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat.
Mein Name ist Nicole Vollert. Meine Frage ist, mein Bruder ist vorgestern verstorben. Und ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich wie zuerst erledigen soll. Ich wohne in Lübeck. Mein Bruder ist in Flensburg in der Klinik verstorben. Er wohnt in der Nähe von Husum. Er hat Geld vom Jobcenter bezogen und ich kann für die Kosten einer Bestattung nicht aufkommen. Es wäre schön, wenn mir einige Fragen zu dem Werdegang, den ich ab morgen machen muss, beantwortet bekommen.
Ja,
vielen Dank.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. ist ja schon ein sehr komplexes Thema. Es fängt ja schon mit den Behörden an. Das heißt, die Hinterbliebene ist eigentlich sitzt in Lübeck, was es ja auch nicht so leicht macht. Dann habe ich Standesamt in Flensburg quasi mit einbezogen, weil der Bruder ja gestorben ist in Flensburg, hat aber den Wohnort in Husum, wiederum Nordfriesland. Also es ist ein totales Durcheinander. Wer möchte? Frau Jeske, Herr Pohlmann?
Vielleicht darf ich da gezielt darauf antworten. Hier ist es in der Tat so, dass jetzt die Schwester sich bitte im Klaren werden möchte. Erst einmal in der Familie hinterfragen, weitere gleichberechtigte Personen sind da. Hat der Bruder vielleicht mal zu Lebzeiten Wünsche geäußert, dass Husum Nordfriesland Bestattungsplatz werden soll? Man kann selbstverständlich heute auch einen telefonischen Vertrag in Auftrag geben. Sie selbst brauchen nicht Richtung Flensburg fahren. Aber hier bitte, es wird sicherlich so sein, dass die persönlichen Dokumente, die für das Standesamt Flensburg der Bestatter, der innerhalb von 9 Tagen haben wir hier in Schleswig-Holstein Zeit, das sind 216 Stunden. Also noch einmal in der Familie ausloten, wie wollen wir das für den Verstorbenen machen? Vielleicht sind mehr Geschwister da, die sollte man hören, sind noch Elternteile da, sollte man ebenso mit einbinden.
Frau Jester, kommen wir nochmal auf die Kosten, das ist ja eben auch angesprochen worden. Offenbar hat der Verstorbene öffentliche Mittel bekommen von der AGE bzw. von der Bundesagentur für Arbeit. Und die Anruferin selbst sagt, sie ist nicht in der Lage. Und jetzt haben wir genau dieses Problem. Mit möglicherweise mit einer Sozialbestattung oder nicht. Kommt sie da raus, kommt sie nicht da raus?
Ja, zunächst ist auch hier jetzt maßgeblich, ob es noch andere Angehörige gibt, die vielleicht nicht mittellos sind. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Anruferin mittellos ist und es keine weiteren Erben gibt, die bestattungspflichtig wären, dann kann sie einen Antrag stellen beim zuständigen Sozialamt und dann besteht die Möglichkeit einer Sozialbestattung.
Also im Prinzip müsste man sagen, ruhig auch dann in Lübeck mal zum Sozialamt gehen und vielleicht in Lübeck auch mal ein Bestattungsunternehmen aufsuchen, um überhaupt mal Hilfe zu kriegen und da Licht ins Dunkel zu bringen. Kann man das so zusammenfassen? Genau. Herr Pohlmann.
Ja, man kann gerne vor Ort Informationen einholen und dann wird man auch von Lübeck Richtung Flensburg, eventuell Husum, diesen Weg aufzeigen.
Ja, dann hoffen wir, dass das ein bisschen geholfen hat. Und das ist ja gerade, dieser Anruf ist ja gerade ein Musterbeispiel dessen, warum wir heute auch diese Sendung machen. Sie hören zur Sache heute mit dem Thema die teuren Toten. Verbunden mit dem Tod sind zahlreiche Formalitäten und Aufgaben, die zu erledigen, das kostet Geld. Die teuren Toten, unser Thema heute hier in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Michael Frömter. Ja, eins Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Es ist ein todsicheres Geschäft, heißt es so schön, denn die Arbeit des Bestatters, die bringt immer einträgliche Erlöse. 150 hauptbetriebliche Bestatter gibt es in Schleswig-Holstein. Dazu kommen etwa 100 Betriebe wie Schreinereien, die Bestattungen nebenbei betreiben. Mit Liebe, Würde und Stil Abschied feiern, damit werben viele Bestatter. Jüngster Trend in dem Bereich, immer mehr Menschen wählen eine See- oder Waldbestattung, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Und der Stockelsdorfer Bestatter Stefan Dabringhaus bietet noch eine ganz andere Variante und die hat Katrin Bohlmann sich mal angeguckt.
Herr Bockholter, kommt jetzt die Familie für die Aufbahrung in der 2? Ist alles soweit vorbereitet? Die Kerzen denn an?
Ja, ist alles vorbereitet.
Stefan Dabringhaus bespricht mit seinem Mitarbeiter die letzten Vorbereitungen, bevor die nächsten Kunden zum Abschied nehmen ins Haus kommen. Tanatorium hat der 47-Jährige sein Bestattungsunternehmen genannt, nach der Lehre des Todes, Tanatologie.
Das ist der Ort, wo wir die Beziehung zwischen den Lebenden und Toten menschlich gestalten wollen. Und durch die Arbeit noch bei uns zusätzlich als Thanatopraktiker ermöglicht es uns und den Hinterbliebenen, dass wir den Verstorbenen für eine längere Zeit präsentieren können in einem lebensähnlichen Zustand. Das hat nichts mit Kosmetik oder solchen Dingen zu tun, sondern einfach, dass wir dafür sorgen, dass der Zersetzungsprozess in dem Körper erstmal für eine Weile ausgeschaltet ist.
Dadurch bekommen die Angehörigen mehr Zeit, Abschied zu nehmen. 1 bis 2 Wochen. Und immer mehr Familien helfen dem Bestatter bei der Arbeit, berichtet Sabine Dabringhaus.
Es geht der Trend dahin, dass viele bei der Trauerfeier unterstützend mithelfen wollen, dekorieren wollen, die Musik auswählen, die Blumen auswählen selbst. Ich denke, dahin geht der Trend.
Es gibt auch die Möglichkeit, den Sarg mit nach Hause zu nehmen, ihn persönlich zu gestalten, zum Beispiel anzumalen. Eine klassische Erdbestattung kostet mit Friedhofsgebühren, Zeitungsanzeige und Blumen, aber ohne Stein, 6.000 bis 7.000 Euro, so Stefan Dabringhaus.
Bei einer Urnenbestattung wird es so 4.000 bis 5.000 Euro sein. Es gibt manchmal, na klar, sehr, sehr teure Friedhöfe, wie es auch sehr, sehr teure Bestatter gibt. Aber in der Regel ist das so ein Durchschnitt.
Der Tod sei kein Tabuthema mehr, sagt der Bestatter. Immer mehr Sterbenskranke und ihre Angehörigen bereiten sich auf die Beerdigung vor. In den vergangenen 20 Jahren hat er rührende, mitunter auch amüsante Szenen erlebt. Die Trauerfeier eines Verstorbenen ist ihm besonders in Erinnerung geblieben.
Seine Verfügung war es, dass jeder bei der Trauerfeier eine rote Klaunnase trägt. Jeder Trauergast, der da saß, hat eine rote Knollnase von uns verteilt bekommen und sie saßen alle dort und haben sich, na klar, irgendwie auch ein bisschen gefreut, obwohl das echt eine merkwürdige Situation war.
Sabine und Stefan Dabringhaus führen ihr Bestattungsunternehmen mit Spaß und Freude. Und natürlich gehe es auch ums Geld verdienen, sagen sie. Aber Menschen in der schweren Stunde des Abschiednehmens zu unterstützen, das gebe einem schon sehr viel.
Ja, den Alltag eines Bestatters hat Katrin Bohlmann aus unserem Studio in Lübeck einmal beobachtet. Herr Bohlmann, Obermeister der Bestattungsinnung hier in Schleswig-Holstein. In dem Beitrag haben wir gehört, dass auch immer mehr, auch das gehört wohl zur veränderten Bestattungskultur, dass immer mehr Angehörige sich auch direkt engagieren, in was die ganze Bestattung und das ganze Prozedere angeht. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Das kann man feststellen. Angehörige haben individuelle Wünsche und die kann man in der Tat wirklich erfüllen. Immer nach dem Motto, unmöglich ist nichts. Nur, man muss dieses natürlich mit gesetzlichen Bestimmungen in Einklang bringen. Warum soll man nicht mit selbst den Sarg modellieren, färben? Kinder verarbeiten die Trauer anders wie Erwachsene. Man kann das mit der Musik gestalten, man kann Lesungen machen, man kann Wortbeiträge, eine Handskizze noch mit in den Sarg legen. Da gibt es so viel. Wir appellieren im Grunde genommen in der Familie die Wünsche zusammenzutragen, damit man die realisieren kann.
Danach haben wir auch gehört in dem Beitrag, gerade das Aufbahren wird häufiger gewünscht, dass man längere Zeit hat, Abschied zu nehmen. Ist das auch ein neuer Trend in der Beerdigungskultur?
Offene Aufbahrung, um den Tod greifbarer werden zu lassen. Die verstorbene Person ist nicht anonym dann verschwunden, sondern man hat nochmal Blickkontakt gehabt. Doch da halten bewusste Häuser gerne dran fest und die Familien, die von der alt überlieferten Form als Familienoberhaupt dafür Sorge zu tragen hatten, doch die halten auch daran fest.
In der 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles um die teuren Toten. Ja, Beerdigungen sind unter Umständen doch recht teuer, das haben wir bereits in unserer Sendung erfahren. Nun gibt es ja aber auch ganz viele Versicherungen oder Anlagemöglichkeiten oder Vorsorgemöglichkeiten, die versprechen, die Kosten zu decken. Frau Jeske von der Verbraucherzentrale, jo, was gibt's denn eigentlich? Welche Möglichkeiten kann man denn wählen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt viele Anbieter bezüglich private Sterbegeldversicherung. Da muss man jedoch beachten, dass die Summe nach dem Tod an einen Bezugsberechtigten ausgezahlt wird. Und das passiert aber oftmals erst 3 Jahre, frühestens 3 Jahre nach Versicherungsbeginn. Und wenn der Versicherungsnehmer vorher stirbt, dann werden meistens nur die eingezahlten Beträge ausgezahlt. Und dann kann man unterm Strich sagen, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Eine sehr viel bessere Möglichkeit ist dann eben, privat Geld zu sparen auf einem Festgeldkonto. Und abgesehen davon gibt es dann eben auch noch die Möglichkeit, einen Vorsorgevertrag mit einem Bestattungsunternehmen zu schließen oder eben eine Bestattungsverfügung zu verfassen.
Fangen wir mal an mit dem Vorsorgevertrag, Herr Pohlmann von der Bestatterinnung in Schleswig-Holstein. Was besagt so ein Vorsorgevertrag?
Es ist nur anzuempfehlen, einen Vorsorgevertrag abzuschließen, denn hier spiegelt dieser Vertrag alle Wünsche individuell so, wie der Abschließende es gewünscht hat.
Heißt das, ich gehe als zu Lebzeiten hin und sage, da so und so möchte ich meine Bestattung haben und ich ermittle auch den Kostenrahmen.
Genau richtig.
Und das bei einem Bestatter?
Ja. das ist bei einem Bestatter, denn wer kann selbst Wünsche äußern, als ich jetzt mir vorstelle, ich möchte eine Erdfeuerbestattung, ich möchte eine andere Grablage, das unbedingt bitte mit einem Bestatter des Vertrauens, und ich empfehle, nehmen Sie Familienangehörige mit zu diesem Vorsorgegespräch. Sie fühlen sich dann immer getragen und man kann auch nachher nochmal ausloten zu Hause. Kinder fühlen mitunter anders wie die Erwachsenen. Das sollte man unbedingt bedenken.
Nur eine kurze Nachfrage nochmal mit zum Vorsorgevertrag. Da sind ja auch Kosten schon zu erkennen. Wie lang ist der denn bindend? Wenn ich jetzt rechtzeitig mit Mitte 40 dahin gehe und sterbe aber erst mit 70?
Wir hörten eben schon über die Verbraucherzentrale, dass man Bestattungsgelder mündelsicher anzulegen hat, Bestattungsvorsorge. Da empfiehlt man die Deutsche Bestattertreuhand, wo diese Gelder dann vom Vorsorgegeber einbezahlt werden und erst nach Vorlage einer Sterbeurkunde wieder frei werden. In Verbindung mit einem Bestattungsvertrag kann man diese Vorsorgegelder dort parken. Zurzeit auch sehr, sehr sicher, denn wir haben ja auch schon mal das Signal bekommen, dass Sozialämter Familien bitten, solche Treuverträge aufzuheben, um das Geld womöglich erst dann einzubringen, wenn Elternteile in Altenheime, Pflegeheime kommen.
Frau Jeske, ich habe noch die Frage einer Hörerin, die fragt und sagt, kann man zur Deckung der Kosten eine Sterbeversicherung abschließen, die die Kosten dann eben für die Bestattung übernimmt? Und geht das auch noch bei einer bereits diagnostizierten tödlichen Krankheit?
Ja, grundsätzlich kann man das. Das kommt natürlich immer auf die Versicherungspolice an, ob dann eben der Versicherungsnehmer noch als Vertragspartner akzeptiert wird. Aber auch hier ist wieder darauf hinzuweisen, dass eben die meisten Versicherungen es so handhaben, dass die Versicherungssumme eben frühestens 3 Jahre nach Versicherungsbeginn ausgezahlt wird und andernfalls nur die Beträge ausgezahlt werden. Insofern ist davon eben eher abzuraten.
Was ist eigentlich generell da völlig abwegig? Ich meine, wenn ich heute sage, macht ein Sparbuch, ein Tagesgeldkonto oder dergleichen, bei den Zinsen ist ja auch nicht so doll und gleichzeitig laufen die Kosten ja weiter oder auch Inflation geht weiter. Aber da ist das Geld zumindest mündelsicher noch angelegt. Die Frage ist, was ist denn völlig abwegig? Was gibt's denn da so auf dem Markt?
Hier empfehle ich grundsätzlich immer, dass man eine Geldsumme dann der Deutschen Treuhand zur Verfügung stellt in Verbindung mit diesen Wünschen. Diese Sparbücher, die es zu Hause gibt, bringen heute kaum noch Zinserträge. Es war eine goldene Zeit, wo die Zinserträge sogar höher waren wie die Bestattungskostensteigerung. Die werden immer Jahr für Jahr sicherlich, auch wenn ich an hoheitliche Gebühren denke, steigen. Es empfiehlt sich hier dann bei solchen Sperrkonten, die man bei der Deutschen Treuhand führt, immer eine leichte erhöhte Summe zur Verfügung zu stellen, um Kostensteigerungen der nächsten 5 Jahre aufzufangen und es somit abzudecken.
Also wäre immer ganz gut, von der durchschnittlichen Inflationsrate von 2,5-3% da auszugehen. Sie hören NDR1 Welle Nord. Fast 2 Stunden lang haben wir über den Tod und die daraus folgenden Kosten heute hier gesprochen. Zum Schluss noch einmal die Frage an unsere Studiogäste Hanna Doreen Jeske von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und an den Obermeister der Bestatterinnung Franz Helmut Pohlmann. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Jeske. Was würden Sie jedem für die Zukunft raten, sich vorzubereiten auf die Beerdigung?
Grundsätzlich gilt es, Ruhe zu bewahren, nachzudenken und sich zunächst einmal zu besinnen, verschiedene Angebote einzuholen, nicht voreilig zu handeln und auch nicht zum nächstbesten Bestatter zu rennen, sage ich einfach mal so. Es gibt vielleicht schon aus der Vergangenheit einige Kontakte mit vertrauenswürdigen Bestattern und eben nicht zu überstürzen.
Herr Pohlmann.
Ich empfehle, dass man zu Lebzeiten noch schon sich informiert, und suchen Sie gerne Gespräche mit den Bestattern vor Ort. Münden sollte diese Vorsorge doch in Bestattungsverträgen. Ich wiederhole mich da. Wer kann besser Wünsche niederschreiben, wie man selbst auch sich die eigene Bestattung vorstellt?
Ja, herzlichen Dank. Also rechtzeitig informieren und den Tod und das Sterben aus der Tabuzone holen. Das erleichtert, das haben wir heute gemerkt, im Fall der Fälle die Organisation und schont mit Sicherheit den Geldbeutel und die Finanzen der Familien. Ja, und dann möchte ich nicht versäumen, darauf noch hinzuweisen, wer nicht direkt zu einem Bestatter gehen möchte, um sich zu informieren. Der kann natürlich auch das Internet nutzen. Jetzt gibt's zwei Seiten, die ich erstmal so nennen möchte noch, wo man sich mal ein bisschen informieren kann. Das ist einmal www.bestattungen.de. Darauf hat uns Anja Rode hingewiesen. Und die Seite beerdigen.de. Das sind alles Portale, wo man sich schlau machen kann. Und die andere Geschichte, was den digitalen Nachlass angeht, wäre auch noch zu gucken, ob man auf www.surfer-haben-rechte.de geht, um nochmal sicherzustellen, was man tun muss, um aus dem Netz dann tatsächlich auch gelöscht zu werden. Und das war sie dann, unsere heutige Sendung zum Thema die teuren Toten. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Beiträge. Vielen Dank auch an meine Gäste hier im Studio. Wenn Sie unsere komplette Sendung noch einmal in Ruhe nachhören wollen, dann können Sie den Podcast im Internet downloaden. Aber auch sonst finden Sie alle Informationen rund um die Zur-Sache-Sendung im Netz unter ndr.de/sh. Und hier geht's weiter mit den Beat Classics und Benedikt Stubendorf. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.